Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ein Goldbulle? Aber sowas von. Ganze 20% seines Anlagevermögens sind in Gold investiert. Und für dieses Jahr sieht er ein Kursziel von 2600 bis 2700 US-Dollar voraus. Heute zu Gast mein geschätzter Kollege Sebastian Hell, mit dem ich nicht immer einer Meinung bin. Und gerade dann, wenn es um das Thema Bitcoin geht, dann gab es unterschiedliche Standpunkte. Gerade das macht diese Diskussion aber so spannend. Legen wir also los. Heute freue ich mich, einen ganz besonderen Gast mit dabei zu haben. Mein kongenialer Partner aus Buy the Dip. Schöne Grüße natürlich auch an Timo an dieser Stelle. Und wir sprechen heute, ich möchte beinahe sagen, fast logischerweise über ein Thema, was uns auch schon im Buy the Dip Podcast mehrfach beschäftigt hat, nämlich die Frage Gold oder Bitcoin, Gold unter Bitcoin. Und der Grund dafür, dass ich mir den lieben Sebastian eingeladen habe, der ist ganz einfach, denn ich bin recht groß investiert in Bitcoin und Sebastian ist, ich sage jetzt einfach mal, der letzte Goldritter, den wir hier so finden. Aber bevor wir hier ins Detail gehen, Sebastian, die meisten werden dich kennen, aber für all diejenigen, bei denen das noch nicht der Fall ist, bitte stell dich ganz kurz vor.
Ja, danke dir, Lars, für das kongeniale Partner. Und wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Sebastian Hell. Ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt Hell investiert. Könnt ihr gerne mal reinschauen und einen korrespondierenden Podcast dazu. Gibt es auch wöchentlich 2 Folgen. Und wie Lars schon gesagt hat, schauen wir uns natürlich im Rahmen von Buy the Dip wöchentlich so die spannendsten Finanzthemen an und sprechen darüber. Also schaut gerne mal auch bei mir und meinen Projekten vorbei.
Sebastian, ich habe mich in den letzten Tagen wahnsinnig für dich gefreut, weil natürlich jemand, der Goldvideos macht, über Gold schreibt, früher sich, also noch immer natürlich ein Rohstoffexperte ist, aber bekennender Goldinvestor, der hat ja gelitten. Jahrelang hat er gelitten darunter, dass alles gestiegen ist. Aktien sind gestiegen, Tech-Aktien sind gestiegen, nur Gold ist nicht gestiegen. Aber jetzt ist es ja da. Das Allzeithoch. Deine Einschätzung. Warum ist es jetzt endlich so weit und wie geht's weiter?
Also erstmal, ich würde sagen, in den letzten Jahren war zumindest aus meiner Warte heraus Gold gar nicht so schlecht. Wir hatten auch gute jährliche Renditen. Was aber natürlich, und da hast du einen Punkt, ist bei vielen, es ist ja dann immer, dass man vergleicht. Man vergleicht dann Gold mit Bitcoin. Da werden wir gleich bestimmt uns noch ein bisschen reiben. Vielleicht sogar so zerstreiten, dass wir nicht mehr beide Dip zusammen machen. Wir werden sehen. Ich greife mal voraus. Aber natürlich, man vergleicht dann immer. Man vergleicht Gold, macht in einem Jahr, ich glaube, die letzten 7 Jahre hat Gold fast immer positiv abgeschlossen, aber mal 3%, mal 5, mal 7, das ist dann halt nicht das, was die Magnificent Seven geliefert haben oder auch andere Aktien. Also ganz klar, man musste die Geduld mitbringen. Aber was aktuell natürlich ein Faktor ist, ist zum einen geopolitische Vorgänge, die wir haben, deutlich mehr Unsicherheit. Wir haben hier Israel und den Hamas-Konflikt, wir haben Russland-Ukraine, wir haben immer so schwelend ein bisschen China und Taiwan. Wir haben dann in dem Zusammenhang natürlich auch viele Schwellenländer-Zentralbanken, die große Mengen an Gold, allen voran auch wieder China, aufkaufen, um sich zu diversifizieren, um ihre Devisenbestände einfach vom Dollar oder Euro unabhängiger zu machen, falls damals Sanktionen drohen. Und was meiner Meinung nach auch so langsam reinkommt, wir hatten in den letzten 40 Jahren, als die Inflationsraten gefallen sind, als die Zinsen gefallen sind, gar keinen Bedarf, dass man groß Gold in ein Portfolio eigentlich reinnimmt. Das war eher nur für diejenigen, die sagen, Gold ist für mich eine Versicherung, so wie ich, und das hat einen wichtigen oder ist ein wichtiger Bestandteil im Portfolio. Viele haben es anders gesehen, aber jetzt kommen wir doch in eine Phase rein, wo auch die Staatsverschuldung gerade in den USA auf Niveaus steigt, wo man nicht nur Warner aus irgendwo aus einer Nische hört, sondern wo du auch mittlerweile Larry Fink oder auch Chef des Haushaltsbudgetamtes in den USA, wo die davor warnen, wie nachhaltig das ist.
When I talk about this statistic, I get frightened. In the year 2000, the U.S. deficit was $8 trillion. Today it's $34 trillion. So 23 years later, we increased our deficit by $26 trillion.
Es gibt mittlerweile mehrere Faktoren, die eigentlich schon lange bei Gold hätten ein Allzeithoch auslösen können. Aber jetzt spielt offenbar alles so zusammen, dass es wirklich zu einem Anstieg kommt. Also als wir gerade die Aufnahme aufnehmen hier am 4. April, Gold heute Nacht gut $2,300 erreicht. Also von daher, der Weg nach oben ist jetzt frei.
Ja, vielleicht. Oder der Ausbruch wird auch wieder abverkauft, so wie die letzten. Wobei wir an der Stelle mal eins festhalten müssen. Ich glaube, der Unterschied zwischen uns beiden, was die grundsätzliche Funktion von Gold angeht, der ist die, da sind gar keine großen Unterschiede. Wir haben vermutlich aus den gleichen Gründen vor 15 oder vor 20, ja, bei mir sind es jetzt 24 Jahre, also Jahrtausendwende, habe ich Gold gekauft. Der Unterschied ist darin zu finden, dass der Goldanteil damals bei mir fast 15% ausgemacht hat. Ja, das Platzen der Dotcom-Blase hat schon so ein bisschen Angst gemacht, was so passieren kann in der Welt, wie schnell Kurse auch mal an Wert verlieren können. Und da hat Gold aus ja durchaus seine Funktion als stabilisierender Anker im Portfolio geleistet. Nur dann kam eben ungefähr 15 Jahre später, kam dann Bitcoin und dann habe ich gesagt, okay, hier nehme ich einen kleinen Teil und dieser kleine Teil ist einfach jetzt deutlich größer geworden als der Goldanteil, weil Bitcoin so gestiegen ist. Während du gesagt hast, okay, es mag hier eine neue Währung aus Einsen und Nullen geben, aber ich setze ganz bewusst weiterhin auf das gelbe Edelmetall und du hast deinen Anteil im Portfolio ja konstant gehalten. Das heißt also, mit deinem wachsenden Vermögen als Unternehmer, als Anleger, hast du weiter Gold und Silber gekauft, obwohl es die Alternative Bitcoin zu diesem Zeitpunkt gegeben hat. Und das ist für mich eigentlich die spannende Frage, warum? Wir haben die Geldmengenausweitung. Was hat am stärksten auf die Geldmengenausweitung reagiert? Bitcoin. Wir haben Staaten, die letztlich gar keine andere Möglichkeit haben, als ihre eigene Währung zu devaluieren, also zu entwerten, sowohl in Form der Verbraucherpreisinflation als auch in Form der der Sachwertinflation. Und das haben wir erlebt. Und wenn ich hier einen Wert habe, der darauf reagiert, beziehungsweise sogar noch steigt in Erwartung der weiteren Entwicklung, warum dann den Goldanteil ausbauen und nicht auf Bitcoin setzen?
Das ist eine sehr gute Frage, ist auch eine berechtigte Frage. Und ich stelle es mal ganz blasphemisch hier in den Raum, dass die in Bitcoin investiert haben, die hatten natürlich, also muss man auch sagen, rückblickend, ein gutes Händchen, vielleicht auch Glück. Aber ob der Bitcoin wirklich der Goldersatz der Zukunft ist, was immer propagiert wird, da bin ich skeptisch. Ich bin nicht per se gegen Kryptowährungen. Ich hatte ja mein erstes Krypto-Investment, das war so 2016 herum, damals mich damit investiert und habe so für 540 Euro, so bin ich bei Bitcoin eingestiegen. Bin dann aber auch 2017, so kurz vor Weihnachten, als Kurse um die 14.000 erreicht wurden, rausgegangen, bis auf noch eine kleinere Restposition, die jetzt aber gesamt, wäre es jetzt falsch, wenn ich sagen würde, ich bin jetzt groß in Krypto investiert, also mal relativ gesehen von meinem angelegten Vermögen. Aber wir haben bei Krypto rückblickend ja schon gesehen, dass es reagiert hat auf die Geldmenge und vieles andere. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man diesen relativ kurzen Zeitraum schon statistisch hernehmen darf und sagen, das ist ein Goldersatz. Also Gold hat hier tausende Jahre an Track Record, würde ich sagen. Du hast verschiedene Währungen, die implodiert sind. Du hast verschiedene Kriege und Krisen gehabt, wo Gold darüber geholfen hat. Du hast gesehen, wie die Kaufkraft erhalten wurde. Ob der Bitcoin nicht eher eine spekulative Spielerei aktuell mehr ist oder ob das wirklich, was wir gesehen, eine wirkliche Absicherung, ein wirklicher Goldersatz ist, da bin ich höchst skeptisch. Weil Bitcoin, auch wenn du guckst, ist teilweise auch eine schöne Wetterkryptowährung. Also wenn es gut läuft und Geld in die Märkte reinkommt, dann geht das in Krypto rein. Gold hat in der Vergangenheit aber oftmals gezeigt, dass es eben auch in Krisen gut performt. Und da bin ich mir eben nicht sicher, dass das, was ich in Gold habe, wirklich so funktionieren würde als absolute Versicherung für den Notfall. Also ich muss ja auch vorausschicken, ich bin in Aktien investiert, ich bin in Immobilien investiert, aber ich bin ein großer Goldfan, einfach weil ich mich auch mit Finanzgeschichte, mit der Historie beschäftige. Da hat Gold immer funktioniert. Und deswegen habe ich Gold als ultimative Versicherung. Wenn natürlich Gold Allzeithochs macht und ich da Kursgewinne erziele, freue ich mich. Aber im Endeffekt, wenn es wirklich eine Währungsraum zerbrechen sollte, was wir ja, sind wir ja beide nicht, dass wir sowas realistisch sehen, aber jetzt nicht irgendwie Crash-Sachen verbreiten, aber man muss sich mit sowas auseinandersetzen. Aber ob dann Bitcoin wirklich diese ultimative Versicherung ist, die für mich Gold ist, da bin ich höchst skeptisch.
Ja gut, jetzt kann ich natürlich sagen, die tausendjährige Historie wird Bitcoin sicherlich nicht aufholen, nur aller Voraussicht nach, ich hoffe ja noch ein bisschen auf AI, muss Bitcoin für mich ja auch nicht weitere 1000 Jahre halten. Also, sagen wir mal, wenn ich die nächsten 50 Jahre rumbekomme, dann wäre ich ja schon ganz happy. Und das Argument werden wir nie ausräumen können, zweifellos. Die Historie fehlt.
Erstmal aber nicht. Wir hatten ja Longevity schon bei By the Dip. Also vielleicht sprechen wir in 100 Jahren unsere KI-Avatare hier und dann sind wir mal ein Stück weiter. Aber ja, dieses tausendjährige Argument ist natürlich erstmal schwer zu entkräften.
Ja, ist es. Und aber ganz ehrlich, Also es war vor 1000 Jahren wahrscheinlich unmöglich zu sagen, wie die Welt in 1000 Jahren aussieht. Ich würde mich heute nicht hinstellen und sagen, ich weiß, wie die Welt in 25 Jahren aussieht. Also von daher, es mag Risiken geben. Ich glaube aber auch, dass die in einer gewissen Art und Weise für Gold bestehen. Beides ist am Ende des Tages deshalb wertvoll, weil es in begrenzter Form zur Verfügung steht. Bitcoin in klar noch begrenzterer Form, weil wir bei Gold nicht genau wissen, wie viel denn tatsächlich noch gefördert werden kann. Also wie knapp Gold wirklich ist, das wissen wir momentan ja nicht. Und hältst du es denn für realistisch? Weil so die Argumente, wie du sie beschreibst und diese Spekulationsblasen zwischendurch, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich finde es auch nicht ganz angemessen zu sagen, Bitcoin hat seit Existenz 114.000% gemacht. Ja, meine Güte, wer hat denn Bitcoin für einen Dollar oder für ein paar Cent gekauft? Hat ja niemand. Also irgendwelche Bitcoin-Wale, ungefähr 1000 gibt es, haben das getan, aber alle anderen werden wohl höher eingestiegen sein. Aber hältst du es jetzt, nachdem Larry Fink, The Godfather of Finance, der BlackRock-CEO, nachdem so eine Institution gesagt hat, okay, für uns gehört das jetzt zu diesem Finanzsystem, hältst du es jetzt noch für realistisch, dass da irgendeiner um die Ecke kommt, ganz egal, welche Regierung da am Ende des Tages das zu entscheiden hat, der dann sagt, ja, jetzt verbieten wir es aber wieder? Oder was sind die Sorgen, dass das Ganze eine Spekulationsblase ist, die auch wieder implodiert?
Also ob ich es für realistisch halte, in Anbetracht des Ritterschlags, den Bitcoin jetzt bekommen hat, also dass jetzt die ETFs draußen sind und die Finanzbranche investiert. Ja, also es ist keine hohe Wahrscheinlichkeit, aber ich kann es mir vorstellen, weil der Bitcoin, und das ist auch für mich so ein Thema, man kann natürlich sagen, auch Gold kann verboten werden, ja, dann vergrabe ich es halt im Garten und das ist
und
auch
schon... Und wurde schon verboten.
Wurde schon, kann wieder verboten werden, richtig, hat aber Gold alles wieder immer wieder überstanden. Bei Bitcoin ist es halt so, also wo ich mir wirklich auch ganz offen viele Gedanken mache, ist, wenn wir jetzt in Richtung der digitalen Zentralbankwährungen gehen und wir werden diesen Schritt gehen und der wird erstmal jetzt ein Schritt sein, der wird sanft sein und dann wirst du ein Konto haben mit 500 Euro oder 1000 Euro vielleicht bei der EZB und da kann jeder mal ein bisschen rumspielen, aber es wird natürlich peu à peu immer weiter digitalisiert werden, diese Welt.
Der Plan ist, dass der digitale Euro den Status eines gesetzlichen Zahlungsverkehrsmittels bekommt für elektronische Zahlungen.
Und dann stelle ich mir schon die Frage, wenn einfach der Druck wieder hoch genug ist, ob man dann nicht im Bitcoin, der ja auch, also von ich habe mich viel mit Bitcoin auseinandergesetzt, auch von der Strukturierung von allem, dass diese Halving-Events gibt, dass es einfach eine begrenzte Anzahl gibt, das sind alles auch goldmäßige Aspekte, die schon in diese Richtung sprechen und die da reingehen. Und deswegen ist der Bitcoin, finde ich, auch eine ganz große Bedrohung und vor allem auch eine einfache Bedrohung fürs Finanzsystem, weil Gold gibt's halt viele, die sagen, na, will ich nicht kaufen oder kaufe ich nicht physisch. Aber in Bitcoin kannst du relativ einfach reingehen. Und ob nicht wirklich im Rahmen einer größeren Krise der Bitcoin einfacher ist abzuschalten oder auch die Regulierung hochzuziehen. Du weißt ja, ich komme aus dem Finanzbereich, dass du einfach so hohe Regulierungshürden auf die Börsen reinmachst. Also auch das, wie gesagt, wir sprechen jetzt eigentlich, muss ich auch vorausschicken, nicht von entweder oder, sondern können wir dann noch vertiefen. Ich halte Krypto schon für eine gute Beimischung, die ich dann, als ich rausgestiegen bin oder ausgestiegen bin, einfach nicht mehr den Zugang gefunden habe, muss ich auch so sagen. Aber wenn wir jetzt mal ganz knallhart darüber sprechen, über den Absicherungsgedanken, den man ja bei Gold hat, oder entweder Gold oder Bitcoin zur Absicherung, finde ich fast Gold noch deutlich besser.
Verstehe ich. Allerdings glaube ich, dass wir in dem Umfeld, in dem wir uns da bewegen werden, wenn wir bei den CBD, also bei den digitalen Zentralbankwährungen sind, und ich glaube auch, dass die kommen werden, weil am Ende des Tages gehen dir irgendwann die Möglichkeiten aus. Wir werden vermutlich noch einige Jahre, vielleicht noch ein, zwei Zyklen, und die Welt geht danach nicht unter, das möchte ich mal vorwegstellen. Auch mit digitalen Zentralbankwährungen werden wir sehr viel transparenter sein, sehr viel gläserner, und das ist, kann man auch sehr, darf man auch sehr kritisch sehen. Das wird aber passieren, weil du nicht beliebig die Geldmenge ausweiten kannst. Wir haben das demografische Problem in praktisch allen westlichen Industriestaaten. Es gibt keine Volkswirtschaft, die dauerhaft mit hohen Wachstumsraten glänzt, bei denen aber die arbeitende Bevölkerung sinkt. AI, mal ausgenommen, mal abwarten, wie der Faktor ist. Vielleicht braucht es dann nicht mehr so viel. Es kann schon alles sein. Aber bisher haben wir keinen Beweis dafür, dass eine Volkswirtschaft dauerhaft prosperieren kann, wenn die Bevölkerung langfristig sinkt. Und das ist ja bereits beschlossen. Das heißt also, die Geldmenge wird immer weiter ausgeweitet. Das Fiat-Geld wird immer weiter entwertet. Wir spüren das schon. Und ganz viele, die sich da nie Gedanken drüber gemacht haben, die spüren es jetzt auch. All das wird so kommen. Und dann wird es vielleicht auch diese Kontrollen geben. Es wird nicht mehr die Möglichkeit geben, mit Bargeld zu bezahlen. All diese Horrorszenarien könnten durchaus Realität werden und wir werden damit umgehen können. Nur, was ist denn dann mit Gold? Wenn ich dann mit meinem physischen Gold und praktisch alles, was ich in Gold habe, bis auf eine Goldaktie und momentan ein paar spekulative Positionen, ist alles physisch. Dann gehe ich also an mein Schließfach oder an meinen geheimen Schatz, den ich im Wald vergraben habe, hol mein Gold daraus und dann, auf welchen dunklen Kanälen soll ich denn dann bitte schön mein Gold noch verkaufen, dass ich sage, hier habe ich aber noch meine anonyme Absicherung. Also jeder ist in dem Moment, wo er sagt, ich kaufe anonym Gold, ist er ein Robin Hood oder sonst irgendwas, ein Rebell, der sagt, ja, aber da kommt ihr nicht ran. Aber in der Praxis macht das doch keiner. In dem Moment, wo das dann ungesetzlich wird, wie willst du denn dann dein Gold noch verkaufen? Inwiefern ist das denn ein Vorteil gegenüber Bitcoin, was ich auf einem kleinen Stick, ich muss nicht mal was mitnehmen, ich brauche mir nur meine Passwörter merken.
Ja, Passwörter merken, da sind auch schon viele reingefallen.
Also, besser wäre es, ja.
Das stimme ich zu. Ich meine, wir sind jetzt schon natürlich sehr in der Nische drin, mit fast schon die Finanzwelt geht unter. Aber lass es uns mal den Gedanken einfach noch ein bisschen weiter spinnen. Wenn so eine Situation natürlich irgendwie auftritt und du hast Bargeldverbot und alles, dann musst du dich sowas wahrscheinlich, so einer Situation erstmal irgendwie anpassen, kannst aber mit Gold, und das ist ja das, ich bin nicht im Lager derjenigen, die sagen, ja, dann kauf das und dann kannst du mal irgendwann in einem Tauschsystem damit prosperieren, sondern wenn, dann kannst du damit nur Vermögen in eine bessere Zeit retten, wo du dann zum Beispiel sagst, okay, da habe ich jetzt einen gewissen Neustart, den ich machen kann mit meinem Gold, aber in diesen krassen Übergangsphasen, also beispielsweise der Zusammenbruch der Sowjetunion, wer sich da mal beschäftigt hat, da brauchst du nicht mit deiner Goldmünze auf die Straße rausgehen, weil dann wirst du erschlagen. Also von daher, das ist einfach nur eine Möglichkeit, Vermögen zu retten in eine bessere Phase. Aber was ich auch sagen muss, praktisch gesehen, mag das für uns mit Goldtausch bezahlen oder so ganz fernaktuell sein. Aber wenn du mal guckst, in der Türkei beispielsweise oder auch im Iran, sind es sicherlich nicht die besten Länder für ein Beispiel, aber die Leute arbeiten da auch teilweise mit Goldmünzen, weil du eine Inflation hast von 70% oder weil der Staat dir einen Wechselkurs vorschreibt für einen US-Dollar, der irgendwie utopisch ist. Also du hattest auch teilweise vor 2-3 Jahren im Iran, wurden Mieten in Teheran mit Gold auch bezahlt, jetzt nicht großflächig. Also ich sag mal so, es ist nicht verkehrt, wenn ich Gold habe, weil ich bin da konservativ, ich kann es anfassen. Wenn du jetzt deine Bitcoins auf deinem Ledger-Stick hast und irgendjemand zieht halt einen Stecker und du kannst über eine Börse nicht mehr reingehen oder die Bitcoins halt irgendwo übertragen, sondern du hast einen Stick, dann weiß ich auch nicht, wie weit du damit kommst. Aber du kannst natürlich, wenn es eine bessere Zeit gibt, ähnlich damit wie Gold, sicherlich Vermögen wieder retten. Ich denke, in so einer turbulenten Phase ist eh alles unmöglich. Da kann man wahrscheinlich auch, gibt's ja viele YouTube-Kanäle, die dann sich da vorbereiten. Ich denke, da überlebst du, wenn du irgendwelche Handwerkskunst hast und irgendwie so erstmal durchkommst. Und alles andere ist erstmal für danach, dass du einfach einen schnellen Neuanfang wieder starten kannst.
Handwerkskunst, Medikamente und einen guten Roundhouse-Kick. Wenn man das kann, kommt man überall durch die Welt. Das ist also keine Frage. Aber die Länder, die du gerade genannt hast, sind natürlich super Beispiele. Ich habe gerade auch noch eine Studie, weil Lynn Alden verweist ja immer dann wieder auf ihr Heimatland Ägypten. Ja, da spielt Gold noch eine größere Rolle, aber genau in diesen Ländern, insbesondere Türkei, kann man sich immer anschauen, Bitcoin auf Basis der türkischen Lira, komplett durch die Decke gegangen.
Und zwar sehen wir das hier, dass die türkische Lira, die, wenn wir das hier vergleichen, 2021 einen Bitcoin-Gegenwert hatte von 852.500 türkischen Lira und jetzt bei 858.000 steht. Also das Allzeithoch aus 2021 wurde gebrochen in dieser Währung.
Von der US-Dollar-Basis, da sind wir jetzt knapp unterm Allzeithoch. Wenn man sich das anguckt, beinahe einen Strich nach oben. Warum? Weil die türkische Lira mit 40-50% permanent entwertet. Und das wird eben durch Bitcoin aufgefangen. Und das ist ja genau das, was Lynn Alden da beschreibt, was du gerade sagst. Das stimmt mit dem Gold, aber die Funktion übernimmt eben mehr und mehr Bitcoin. Das heißt also, weil es noch einfacher ist, Gold muss man ja zumindest in einigen, wenn man das nicht auf dem Schwarzmarkt macht, dann immer noch wieder auf Dollarbasis kaufen. Und der festgelegte Dollarpreis in Ägypten oder in Simbabwe, das ist eben nicht der Straßenkurs. Und von daher musst du dich dann schon ziemlich gut auskennen, um dann den richtigen Wert für Gold zu erhalten oder dafür zu bezahlen. Und bei Bitcoin, es gibt einfach einen Kurs, auf den kannst du dich einigen. Ja, du brauchst natürlich eine Stromversorgung, das stimmt. Aber sagen wir mal so, wir haben hier sicherlich ähnliche Verhaltensweisen. Beides sind Store of Value und we agree absolut, dass beides seine Berechtigung hat. Nur wenn ich mehr Rendite erzielen kann und meine Renditeerwartung, gehen wir mal davon aus, Bitcoin würde nicht verboten und nicht reguliert, dann ist für mich die Renditeerwartung bei Bitcoin eine höhere als bei Gold, wobei ich auch zugebe, dass das nie die klassische und historische Aufgabe von Gold war, die maximale Rendite zu erhalten, sondern das Vermögen. Und deswegen ist mein Appell nochmal, Sebastian, wir brauchen neue Allzeithochs. Zumindest mal ein oder zwei Bitcoins.
Neulich hast du es mir verboten. Neulich haben wir telefoniert und ja, dann hast du gesagt, ich soll nicht kaufen, damit du, sonst musst du aussteigen.
Ich kann ja, meine Hälfte verkaufe ich dir zum guten Preis. Aus meiner Sicht einem fairen Preis.
Das ist also, pass auf, aber was du vorhin gesagt hast, du hast einen Punkt damit, mit aktuell, wenn man mal objektiv drauf schaut, bringt der Bitcoin die bessere Rendite. Und ich hatte es ja auch bei The Dip gesagt, wenn man die Börseninvestments von mir nehmen, neben meiner Unternehmensgründung, war auch der Bitcoin mit, ich weiß nicht, 2,000-3,000% mein bestes Investment von der Performance her. Aber was natürlich auch ist, ist, der Bitcoin hat während Corona richtig gut performt. Und ich glaube, da haben dann viele Leute einfach gesagt, da gehen wir jetzt rein, weil da gibt es natürlich auch viel Rendite und ist auch irgendwas Spannendes mit den ganzen Kryptowährungen. Wenn du mal guckst, außerhalb von Bitcoin noch ein bisschen Ethereum, der Rest ist eigentlich alles Schrott. Den ging irgendwann die Kohle aus vielen Projekten. Also da musst du schon Profi sein. Aber worauf es mir ankommt, ist, ich kann mir gut vorstellen, beziehungsweise ich werde auch, weil wir wirklich beim Bitcoin, und das werden wir früher oder später wieder bekommen, eine größere Korrektur, weil was so stark performt, hat entsprechende Volatilität auch zur Unterseite, dass dann nicht eben 5% Korrektur kommt oder 10, sondern vielleicht mal 50. Also da auch eine Beimischung machen. Aber wenn es um diesen wirklich Hardcore-Versicherungsaspekt geht, wo ich sage, wenn mal irgendwas schief geht, dann fühle ich mich mit Gold, mit meinem 20% Goldanteil wirklich wohl. Für die Rendite und alles habe ich dann Aktien mit drin und habe Immobilien mit drin und gerne auch noch ein paar Kryptos. Also dieser Versicherungsaspekt, den sehe ich nach wie vor 100% bei Gold. Aber ja, Krypto ist eine neue Anlageklasse. Krypto gibt's ETFs. BlackRock, andere sind in dem Bereich mit drinnen. Also man kann da nicht in Abrede stellen oder sich dem verschließen. Also das ist schon eine neue Möglichkeit, wirklich auch Geld zu speichern. Die Frage ist halt nur, wenn wir jetzt eine Krise kommen und der Bitcoin hat Corona überlebt und da ging es ja richtig nach oben. Was ist, wenn wir die nächste große Finanzkrise mal kriegen, wie 2008? Die wird kommen. Irgendwas wird jetzt dann im System mal zerbrechen in den nächsten Jahren. Dann bin ich eben mal gespannt, ob der Bitcoin da wirklich komplett dagegen steht und ob das große Geld reingeht, so wie dieser sichere Hafen bei Gold, oder ob der Bitcoin dann mal wieder 95% korrigiert und dann halt wieder entsprechend mit positiver Stimmung an den Aktienmärkten nach oben geht. Also darum geht's mir. Versicherung, so Hardcore-Absicherung ist für mich Gold, aber ja, Krypto, es muss kein Entweder-Oder sein.
Nee, stimme ich dir absolut zu. Und das ist sicherlich auch das ganz, ganz große Problem, dass die Volatilität in Bitcoin immer wieder zum Grübeln anregt. Das nehme ich ja auch wahr aufgrund der Zuschriften. Und mich freut das natürlich, weil das ja auch sehr ehrliche Zuschriften sind, die dann zuerst gesagt haben in der Korrektur, ich habe jetzt noch einen kleinen Gewinn, soll ich den nicht jetzt mal realisieren? Das ist ja wohl doch alles nichts. Und dann wird der vielleicht realisiert und dann steigt Bitcoin wieder über diesen Kurs hinaus, steigt weitere 10%, weitere 20%, und dann kommt die Frage, ja, okay, dann vielleicht war es doch Quatsch von mir. Das ist dieser klassische Anlegerzyklus, der bei besonders volatilen Werten immer wieder auftritt und der immer wieder zu prozyklischem Verhalten kauft. Also je näher wir dem Top kommen, umso mehr schwache Hände kaufen dann. Und wenn es dann runtergeht, wird zu spät wieder verkauft. Deswegen, was man vielleicht sagen kann, und ich denke, da sind wir uns einig, so wenn man es als Absicherung kauft, ob nun als eine sehr volatile oder eine, die sehr viel historischen Background hat, nicht mit der Herangehensweise das Ganze timen zu wollen. Das ist bei sehr viel Volatilität schwierig, das ist aber auch bei Gold nicht richtig. Ansonsten wäre man nicht bei Gold auch in einigen Phasen ausgestiegen und hätte jetzt garantiert das neue Allzeithoch verpasst, weil man gesagt hat, passiert ja nichts. Hat jetzt ja 2 Jahre lang nichts passiert. Also den Teil, den man dafür vorsieht, einfach kaufen und liegen lassen. Und es muss ein Teil sein, auf den man wirklich verzichten kann. Nicht nur so gefühlt und eigentlich brauche ich es aber in 3, 4 Jahren wieder, sondern es muss wirklich verdient, versteuert, weg und dann hinlegen. Da erzielt man, glaube ich, in beiden Anlageklassen die besten Ergebnisse.
Ja, und vor allem die Psychologie ist ja das. Also es gibt ja viele, die sogar dann beispielsweise Bitcoin kaufen mit Geld, was sie nicht brauchen, oder Gold kaufen mit Geld, was sie nicht brauchen. Aber wenn dann irgendwas anders läuft oder besser läuft, dann kommt ja immer dieses Grübeln. Hab ich da jetzt richtig investiert? Und dann geht man halt meistens zum falschen Zeitpunkt raus. Wobei ich sagen muss, gerade so eine hochvolatile Anlageklasse wie Bitcoin ist für jemanden, der langfristig rein will, und antizyklisch ist, perfekt. Weil man wartet einfach auf eine größere Korrektur und dann muss man einfach überzeugt davon bleiben, dann kauft man sich ein. Also ich habe bei Gold wahrscheinlich in 95% der Fälle nie einen Ausbruch gekauft. Sondern bei Gold, man kann es eigentlich, wenn man den Goldchart mal anguckt, und das ist auch momentan so ein extremes Zeichen von Stärke. Also es gibt verschiedene, wenn man mal die Zinsen in den USA anschaut oder die Realzinsen. Gold müsste eigentlich nach verschiedensten Modellen, die früher funktioniert haben, bei $1,000 stehen. Steht aber bei $2,300 aktuell. Und da ist eine große innere Stärke. Gold wurde jetzt auch überraschenderweise nicht abverkauft mit einem heftigen Einbruch. Aber das war in der Vergangenheit so ein klassisches Goldmuster. Das wird wahrscheinlich wieder kommen. Und dann muss man einfach sagen, okay, ich bin, wenn ich von Gold überzeugt bin, bei $2,300. Ja, dann bin ich es ja bei $2,100 umso mehr und krieg's noch billiger. Und so muss es auch beim Bitcoin sein. Wenn ich bei 70.000 überlege zu kaufen, ja, dann muss ich ja bei 50.000 eigentlich froh sein. Aber die meisten denken andersrum und sind eigentlich nur aufgrund des hohen Preises überzeugt. Und wenn es dann fällt, ja, da kommt man ins Grübeln. Also das ist wie Anekdote von meiner Mutter, die immer sagt, die nie Gold kauft, weil wenn Gold hoch steht wie aktuell, dann ist es zu teuer. Und wenn es 10% gefallen ist, dann ist es ja so schwach und gefallen. Also wenn du dadurch denkst, kommst du natürlich nie in irgendwas rein. Also die Antizyklik ist eigentlich das, wo man groß belohnt wird, wenn man einen langfristigen Horizont hat.
Absolut. Absolut. Und jetzt, wir drehen einmal um, Sebastian. Wir machen das jetzt einfach mal und sagen, ich bekomme die Aufgabe, das größte Risiko für Bitcoin zu besprechen. Also warum, ich bin kein 100% Anhänger, sondern ich bin 90% Anhänger. Welche 10% bringen mich bei Bitcoin zum Grübeln? Und was wäre bei dir vielleicht, oder was ist bei dir im Goldmarkt genau der Aspekt, wo du sagst, ah, ja, ich kann nicht all in Gold gehen, kannst du sowieso nicht, ne? Weder in Bitcoin noch in Gold, wissen wir sind diversifiziert aufgestellt, aber 20% ist ja eine ganze Menge. Was bringt dich, was stört dich vielleicht bei Gold? Ich finde, das ist eine faire Herangehensweise mal. Ich überlasse dir, wer startet.
Ich starte gern. Also das größte Risiko bei Gold, muss ich sagen, ist, ich sag mal in Anführungsstrichen, Elon Musk oder jemand, der wie Elon Musk irgendwie, also dieser Bergbau, dieser Weltallbergbau, aktuell alles Fantasie und so, kann man abtun und wer weiß, wie hoch die Abbaukosten sind. Aber mal im übertragenen Sinne, muss ja nicht Weltallbergbau sein, aber angenommen, irgendjemand findet gigantische Goldvorkommen oder man schafft es so wie die Alchemisten, auch natürlich alles Zukunft, Gold irgendwie im Labor herzustellen. Das hat ja auch bei Diamanten, dann synthetische Diamanten machen da auch den Preis kaputt. Also angenommen, was ich so als Gefahr wirklich sehe, ist weniger ein Verbot, weil dann sage ich, okay, das Gold, das habe ich halt dann irgendwo verloren, da muss man halt dann irgendwelche kreativen Möglichkeiten finden. Also das sehe ich nicht mal als das krasseste Risiko, sondern wenn wirklich einfach so viel Gold auf einmal entsteht, dass das andere Gold, was ja jetzt eine gewisse Begrenztheit hat, wertlos wird. Und dann hast du diese 20%, kannst du dir dann irgendwo, ja, und das Bett legen und der Wert ist weg. Also das ist eigentlich das größte Problem.
Aber glänzt ja noch schön dann.
Es glänzt auf jeden Fall. Also dann kannst du dir einen schönen Thron bauen davon und dann kannst du dich draufsetzen.
Schöne Vorstellung. Ich dachte, du würdest eventuell sagen, dass die momentan, und es wird ja auch immer wieder, Zentralbanken kaufen Gold. Insbesondere China, ja, wahrscheinlich, weil sie die amerikanischen Staatsanleihen verkaufen. Du kriegst Dollar dafür. Was machst du damit? Kaufst Gold. China kauft auf jeden Fall mal keine Bitcoin. Aber ich dachte, wenn Zentralbankwährungen kommen und die würden möglicherweise nicht mehr, also als Stabilität nicht mehr in Gold investieren, dann würden, ich weiß gar nicht, 8.000, 12.000, 15.000 Tonnen Gold auf den Markt kommen. Also wenn sich Notenbanken auf den neuen Standard einigen würden. Aber das hast du.
Sehe ich komplett anders. Weil man könnte ja sagen, also selbst wenn jetzt die digitalen Währungen kommen, dann bin ich überzeugt, dass Zentralbanken weiter Gold kaufen. Weil du kannst ja aktuell eigentlich sagen, Zentralbanken, wieso sollten die Gold kaufen? Ich meine, es ist erstmal genial. Du druckst dein eigenes Geld. Jetzt teilweise kaufst damit, wenn es andere akzeptieren, Gold auf. Also wir hatten da Aussagen der niederländischen Zentralbank und auch schon von anderen Zentralbankern, die einfach sagen, wenn mal irgendwas passiert, dann schaffen wir so einen Neuanfang überhaupt nur, wenn wir wieder mit Gold irgendeine Stabilität garantieren können. Und deswegen denke ich, dass hier der Konservatismus über also überliegen wird oder einfach überwiegen wird, das ist das richtige Wort. Und man sagt, wir kaufen trotzdem Gold, auch wenn wir mal digitale Währungen haben, weil Gold ist einfach so ein Stabilitätsanker für den Fall, dass wir mal wieder einfach neu anfangen müssen. Also ich sehe das gar nicht so als große Gefahr für den Goldpreis.
Nee, würde ich dir im Moment zustimmen. Allerdings darf ich seit 2 Tagen 50 Gramm Cannabis hier zu Hause haben. Das hätte ich mir vor ein paar Jahren auch noch nicht vorstellen können. Also insofern, mal schauen, wo es noch hinläuft. Also okay, Bitcoin, das Risiko liegt für mich glasklar auf der Hand. Und das ist auch eins, was noch höher gewichtet ist als nur so ein bisschen im Hinterkopf, dass einige wenige Marktakteure theoretisch den Preis massiv beeinflussen könnten. Zu diesen Marktakteuren gehört aufgrund seiner Strategie auch mehr und mehr ein Michael Saylor von MicroStrategy. Einfach deshalb, weil ist eine geniale Strategie. Also wenn Bitcoin weiter so steigt, dann wird die MicroStrategy-Aktie mit Hebel auch weiter steigen. Der Hebel funktioniert wie immer in beide Richtungen. Aber es gibt ungefähr, man schätzt, zwischen 900 und 1000 Bitcoin-Wahlen, also sehr, sehr wenige, die mehr als 40% der gesamten Bitcoin-Bestände halten. Und die könnten einen geheimen Zirkel haben, eine WhatsApp-Gruppe und sagen, enough is enough. Oder sie könnten sagen, das war alles ein großer April-Scherz. Keiner weiß, wer das ist. Keiner weiß, was die machen. Ich glaube, dass der Homo economicus sich rationell verhält und sagt, warum sollten wir diese Knappheit spielt uns ja in die Hände, aber ich weiß es halt nicht. Und das ist für mich schon ein Risiko, diese Marktkonzentration, das gibt es sonst fast nirgendwo. Ja, das würde ich als Risiko gelten lassen.
Auf jeden
Ändert
Fall.
Ändert natürlich nichts dran an meinen aktuellen. Wir können ja nochmal, um hier noch was ein bisschen Fisch und Fleisch, ich liege ja auch sehr gerne mal daneben. Und wir haben jetzt den, was haben wir gesagt, 4. April?
4. April.
Das erklärt, warum es draußen noch so kalt ist bei uns. Aber wir machen mal das beliebte Spiel mit Kurszielen. Ja, Gold. Wir fangen an mit Gold. Dazu muss ich sagen, die Leser der Rendite-Spezialisten wissen, wir haben gerade einen schönen Trade in Gold umgesetzt. Ich habe Gold verkauft. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass ich jetzt auf Jahressicht glaube, hier ist gar kein Potenzial mehr. Aber Gold hat nun mal nicht die Angewohnheit, in der Fahnenstange weiter zu steigen. Das wird vielleicht irgendwann mal passieren. Dann werden wir wahrscheinlich aber auch Probleme haben, die dennoch die Laune ein bisschen dämpfen. Und fast alle Ausbrüche werden auch mal wieder konsolidiert. Aber Kursziel nicht bis zum 31.12. auf Stichtag ist Quatsch, aber Höchstkurs, den Gold in diesem Jahr auf Dollarbasis erzielen wird, ist
2620.
Das ist mal weit aus dem Fenster gelehnt.
Naja, Gold, guck dir an, in Euro sind wir dieses Jahr schon 14% vorne. Jetzt leg nochmal 10, 12, 13% drauf. Also da geht noch was. Also mein Argument ist einfach diese extreme innere Stärke. Und ich bin ja jetzt seit 20 Jahren in Gold investiert und ich beobachte den Markt fast täglich. Und das, was wir aktuell sehen, ist unglaublich entgegen der Natur des Goldes. Diese
Absolut.
Stärke, die wir haben, diese, ich habe ja mal im Report geschrieben, wo du mir auf WhatsApp mich gelobt hast, für die Abfangjäger, die dann wieder aufsteigen bei Gold. Und anders kann man es eigentlich nicht bezeichnen. Gold steigt nach oben und auf einmal in einer illiquiden Handelssession, meistens Sonntagnacht, irgendwo in Asien, verkauft jemand für 2 Milliarden Dollar Gold und nimmt alle möglichen schlechten Ausführungen hin, weil er offenbar doof ist, was es am Finanzmarkt ja in der Summe eigentlich nicht gibt. Also da kommen dann immer wieder diese Markteingriffe. Aber das alles hat Gold bis jetzt weggesteckt. Und kein Schwein, muss ich mal so sagen, ist hier investiert. Also die ETF-Zuflüsse, jetzt so langsam drehen sie sich ins Positive. Eigentlich sind es die Zentralbanken, dann hast du aus China heraus die junge Generation, die da auch wieder Gold kauft, weil du am Immobilienmarkt Probleme hast, der Aktienmarkt stabilisiert sich erst so langsam. Und es gibt ja noch viele Mittelschichten, die gerade weltweit entstehen. Also ich muss sagen, Gold, obwohl Gold so gut läuft, interessiert es trotzdem keinen. Also es ist immer noch Bitcoin im Gespräch und so der Rest der Magnificent Seven. Das ist für mich einfach so ein Nährboden, wo ich sage, da geht noch mehr. Würde mich aber nicht wundern, wenn wir auch mal nächste Woche 200 Dollar tiefer stehen. Aber ich bin überzeugt, dass dann all diejenigen, die jetzt gezaudert haben, dann eben auch wieder in den Markt reingehen. Deswegen bin ich guter Dinge, dass wir so 2600 Dollar in dem Jahr noch sehen können.
Also der letzten Einschätzung stimme ich zu 100% zu. Die nächste Korrektur ist wunderbar kaufenswert. Das hier ist wie immer keine Anlageempfehlung. Es kann auch ganz anders kommen. Jeder handelt und haftet auf eigene Gefahr. Und diese relative fundamentale Stärke, die finde ich auch ganz bemerkenswert. Woche für Woche, seit gestern haben sich die Notenbanker in inoffiziellen Pressekonferenzen gemeldet und wieder hat sich die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Sommer um 50% verringert. Also die Zinssenkungen werden nach hinten weitergeschoben und dennoch bricht Gold nicht ein. Also das ist schon bemerkenswert, aber irgendwann geht natürlich auch das Vertrauen verloren, dass das spekulative Kapital, und das braucht es am Ende für so eine Rallye ja auch, dass das zurückkehrt. Deswegen würde ich sagen, Höchstkurs Gold in diesem Jahr, das muss ja ein fester Einwand, 2430 US-Dollar. Den nächsten Rücksetzer werde ich trotzdem gerne kaufen, weil das sind ja dann nochmal 10%. Bitcoin?
Bitcoin.
Entschuldige, wir müssen noch was anderes machen. Wir müssen vorher noch machen, weil jeder, der Gold mag, mag auch Silber. Und Silber haben wir nämlich genau gestern oder vorgestern den Ausbruch über 26 Dollar gesehen. Bin ich ganz happy. Ich habe hier eine Folge eingestellt am 14. März und habe meine private Silberspekulation hier vorgestellt. Das war gar kein vollkommen verkehrtes Timing, weil diese Silberaktien mittlerweile 30-38% höher stehen. Also, wenn ihr Lust habt, dafür, wenigstens dafür, meinen Podcast zu abonnieren, da würde ich mich sehr freuen. Also, ich bin insofern in den Edelmetallen auch drin. Ich finde, Silber hat gerade eine ganz dynamische Bewegung. Deswegen dachte ich nur, weil wir haben so lange nicht mehr über Silber geredet. Wenn ich ein Silbervideo mache, du kennst das, dann sagen die Leute auch, komm, noch eins.
Das war really, auch lange bei Gold.
Aber darüber Staatsanleihen.
Das hat mich bei Gold auch nicht beeindruckt auf YouTube. Ich habe Gold
einfach weitermachen.
Da schaue ich nicht nach links und rechts. Da kenne ich kein Pardon.
Ja, sehr gut. Ja, irgendwie Konstanz muss ich ja auch auszahlen. Silber, lass uns ein Silberkursziel auch noch dranhängen dann.
Ich sage, wir sehen noch die 30 Dollar. Da kratzen wir dieses Jahr noch dran.
D'accord, glaube ich auch.
Also du siehst ja bei Silber auch immer wieder, da bewahrheitet sich auch wieder das Gold des kleinen Mannes. Also Silber war ja noch viel mehr verhasster als Gold und du hast recht, ein Silbervideo war ein Garant dafür, dass es nicht so viele Leute angucken. Die hatte Fanbase, die Silber gerne mag, die hat das immer gelobt, dass man einfach die Märkte einfach mal wieder fundamental anschaut, aber für die allermeisten war ja Gold schon Schwachsinn und Silber sowieso das Dümmste. Aber man sieht jetzt wieder, wo Gold ausbricht, dass auf einmal wieder das Interesse auf Silber geht, weil man sagt, naja, wenn Gold schon gut läuft, vielleicht geht ja dann bei Silber noch mehr. Also von daher 30 Dollar, aber immer unter dem Vorbehalt, dass bei Silber auch super schnell mal eine Schwankung von 5 oder 10% in ein, zwei Tagen drin ist. Also das ist einfach Gold auf Steroiden.
Ja, absolut. Aber wir haben natürlich auch den Commodity-Einfluss da. Also die Rohstoffe sehen auch wieder besser aus. China, also spielt zu viel mit rein, machen wir jetzt heute nicht, aber könnte eine interessante Kombination sein. Und als Dank dafür, dass du heute gekommen bist, wir sprechen gleich noch kurz über Bitcoin-Kursziele, möchte ich dir ganz kurz mit auf den Weg gehen. Ich glaube, Silber des kleinen Mannes ist unter allen Aspekten heute politisch vollkommen inkorrekt. Du wolltest also sagen, dass des Menschen, der aber so wie er ist, vollkommen in Ordnung ist hinsichtlich seiner Körpergröße. So wolltest du es sagen, ne?
Nee.
Okay, das ist auch in Ordnung. Ja, meine Güte, man kann auch nicht alle
Bücher und Comics umschreiben. Du bist doch als Goldkäufer heutzutage per se schon politisch verdächtig. Also, kannst du mal einen Böhmermann
als Mann schon?
Generell. Als Mann sowieso. Als Mann, der Gold kauft, dann sowieso.
Ja, wir meinen hier Mann mit einem N. Also, der Mann kauft Gold. Bitcoin-Kursziel. Ja, da muss ich natürlich loslegen. Und ich sage, Bitcoin-Kursziel in diesem Jahr. Ich weiß, es wird immer weiter hochgeschraubt, weil, na klar, ETF-Zuflüsse. Und wir haben es ja schon viel früher erreicht. Aber ich bleibe dennoch konservativ. Konservativ, ja, und sage, wir haben ein Hoch in diesem Jahr 2025 bei 118.000 US-Dollar.
Das ist meine Ansage. Das sind ja nochmal gut 50% fast, oder? So vom aktuellen
118.000. Ja, ich brauche allerdings, muss ich dazu sagen, ja nur 95.000 US-Dollar, weil ich ja dann gemäß meines Planes oft kommuniziert und ignorierend, dass die Welt ja jetzt noch viel strahlender als vorher ist, werde ich ja ein Drittel verkaufen. Von daher, das wird mal, wenn ich bei 95.000 verkaufe, ein Drittel. Und eine Woche später steht Bitcoin bei 102.000 US-Dollar. Auf das Video freue ich mich jetzt schon. Das gibt aber richtig Luck, du Trottel. Aber ja, hallo, mit 118 bin ich absolut konservativ, aber ich will dennoch gute Laune verbreiten. Was ist denn dein Kursziel?
Ich habe ehrlich gesagt, ich hätte gesagt so 90.000, muss ich sagen. Mhm. So ist sowas um den Dreh. Ich weiß, alle gucken auf die 100, aber jetzt ist dieses Halving und wir haben jetzt aktuell ein bisschen Korrektur im Bitcoin und danach sagt die Saisonalität ja eigentlich oder die Statistik, dass es dann wieder nach oben geht. Ich weiß nicht, ob da nicht schon zu viel Positives eingepreist ist, weil natürlich jetzt weiß es ja wirklich der allerletzte, wie es funktioniert. Ob das jetzt nicht dann doch vielleicht ein Grund ist wieder für eine Korrektur und wir dann erst wieder ein Allzeithoch sehen. Aber ich wäre jetzt nicht so euphorisch mit 100.000. Also ich bleibe da eher mal so bei um die 90.
Ja gut, wenn wir 90 sehen, also ich könnte dir jetzt für 85 einen sehr, sehr guten Bitcoin geben, aus vertrauensvoller Quelle. Können wir heute Nachmittag machen.
Hast du immer noch eine Bitcoin?
Ich arbitriere dann quasi.
Schauen wir mal.
Okay, besprechen wir noch. Ja, wir haben einiges heute besprochen. Sebastian, schön, dass du da warst. So wie es bei den allermeisten unserer Gespräche ist, haben wir normalerweise kein natürliches Ende. Heute werden wir aber einfach mal eins reinhauen. Und schreibt mir gerne auch, wenn ihr Gespräche dieser Art, insbesondere auch mit Sebastian, wenn euch das gefällt, dann werden wir ganz sicherlich noch weitere Themen sprechen, befinden, über die wir dann sprechen können, fernab von politischer Correctness. Und ja, vielen Dank für den Moment, Sebastian. Und wir hören uns dann wieder bei The Dip, ne?
Gerne. Und bis dann.
Bis dann. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute. Dein Lars.